Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Mittwoch, 6. Mai, grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, das Schild kann langsam wieder von geschlossen auf geöffnet gedreht werden. In den Cafés, in den Geschäften und auch in den Restaurants bei uns in Deutschland. Viele Corona-Maßnahmen werden gelockert. Das ist das Ergebnis der Schaltkonferenz heute von Bund und Ländern.
Ich denke, wir können auch heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben. Aber uns muss immer bewusst sein, dass wir damit trotzdem immer noch am Anfang der Pandemie sind und noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Virus vor uns haben.
Ja, aber jetzt geht's doch schneller als gedacht mit den Öffnungen. In Berlin zum Beispiel werden Restaurants ab dem 15. Mai wieder offen sein. Dort hat Sternekoch Max Strohe sein Speiselokal.
Ich weiß nicht, wie die Gäste uns das abnehmen, wenn man das Lächeln des Kellners nicht mehr sehen kann. Also wir haben jetzt die Idee, dass wir uns eine lachende und eine weinende Hand quasi auf die Innenfläche unserer Hände zeichnen und das dann immer hochhalten.
Also Improvisation, um zumindest ein bisschen Empathie zu versprühen dort bei Max Strohe. Was er sich noch überlegt hat, das hören wir gleich von ihm. Bis zum 15. Mai wird es weiterhin Grenzkontrollen noch geben bei uns in Deutschland. Das hat diese Woche auch das Innenministerium nochmal bekannt gegeben. Der Europarechtler Daniel Thüm sagt, das verstößt gegen das Recht. Wird im Land gelockert, da muss auch extern zu anderen Ländern gelockert werden, sonst kann man es ja auch nicht mehr Europäische Union nennen. Auch das klären wir heute mit ihm. Und wir haben die Geschichte von Vera für euch. Sie in Deutschland, ihr Freund Marc in der Schweiz. Fernbeziehung, Grenze zu. Wie gehen die beiden damit um? Auch das jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Für viele völlig überraschend heute, wie schnell das dann ging und wie viel jetzt geöffnet wird. Das war heute auf jeden Fall der Tag der Lockerung. Die Bundesregierung und die Länder haben heute neue Beschlüsse vorgestellt. Und so langsam wird sich das Leben in Deutschland wohl wieder normalisieren, zumindest in Teilen. Wir schauen uns das genauer an mit Aglaya Dahn aus unserer Nachrichtenredaktion. Aglaya, was dürfen wir denn bald wieder?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist wirklich viel beschlossen worden. Also es gibt Lockerungen im Gastrobereich, also Restaurants und Cafés zum Beispiel, im Tourismus, bei Geschäften, im Sport, was Besuche in Alten- und Pflegeheimen angeht und auch bei privaten Treffen draußen.
Gehen wir mal Stück für Stück vor. Treffen an der frischen Luft, Park, Straße, wo auch immer. Was ist da erlaubt?
Also weiterhin muss man Abstand halten und so, das ist wie vorher. Aber es soll überall möglich sein, sich mit Personen eines anderen Haushalts zu treffen. Also man konnte sich ja in einigen Bundesländern auch schon mit einer Person eines anderen Haushalts treffen. Aber jetzt zum Beispiel können sich zwei WGs draußen verabreden oder auch mit Familien miteinander sich treffen. Und wir werden uns mit einer anderen Person demnächst wohl auch in einer Kneipe, in einer Bar oder in einem Restaurant treffen können.
Aber vermutlich, das kann sich jeder denken, nicht wie früher kuschelig Schulter an der Theke, ne?
Nee, das geht dann leider nicht. Da gibt es strenge Hygienevorschriften. Also wie überall, ja auch im Tourismus und in den Läden, in die wir jetzt schon reingehen, überall, wo geöffnet wird, soll Abstand gehalten werden. Und die Bundeskanzlerin hat in der Pressekonferenz auch gesagt, die Maskenpflicht, die gilt ja zurzeit beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Aber jetzt, wo neue Orte auch aufmachen, da könnte die Pflicht ausgeweitet werden. Also das heißt, es wird natürlich schon anders werden, wenn wir demnächst in die Kneipe gehen. Erstmal werden vermutlich nur die Draußenbereiche aufmachen. Dann wird es irgendwann spezielle Regeln geben für drinnen, also für die Toiletten zum Beispiel, für das Personal. Das wird sich alles zeigen. Ich denke, da werden jetzt viele Leute, die Cafés oder Kneipen haben, ja, drüber nachdenken, wie sie das umsetzen können, ne? Dann jeweils, was die Bundesländer vorgeben.
Was ist mit dem Thema Verreisen? Was wurde da heute klar?
Ja, auch Hotels, Campingplätze, Ferienhäuser und was es da alles noch so gibt, die sollen wieder öffnen dürfen, aber auch unter Auflagen, zum Beispiel mit geringerer Auslastung. Ende des Monats ist ja Pfingsten, da werden jetzt viele Menschen überlegen, ob sie ein paar Tage ans Meer oder in die Berge fahren und das wird eben möglich sein. Dann sollen außerdem auch Geschäfte öffnen können, jetzt egal wie groß sie sind, da gab es ja bisher eine Richtlinie. Und es werden laut der Kanzlerin auch Konzepte entwickelt zum Öffnen von Theater, Kino, Konzerthäuser. Da weiß man aber noch nichts Genaueres. Und auch noch ein weiterer Punkt, Menschen in Pflegeheimen, die sollen wieder Besuch bekommen dürfen. Allerdings nur von einer festen Kontaktperson, die regelmäßig kommt.
Jetzt haben wir die Liste so runtergerattert. Fehlt nur noch die Spalte, ab wann das alles gilt.
Ja, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil die Bundesländer das selber entscheiden sollen. Also einige in der Politik haben sich ja in den letzten Tagen darüber geärgert, dass es Bundesländer gab, die da schon mit Lockerung vorgeprescht sind. Und da hieß es auch mal, ja, sieht man mal, was der Föderalismus uns für Probleme einbrockt. Die Bundeskanzlerin hat das heute ein bisschen anders dargestellt. Sie hat gesagt, es gibt ja definitiv regionale Unterschiede bei den Infektionen. Und deshalb sagt sie, ist es aus ihrer Sicht sinnvoll, dass es da auch regional unterschiedliche Regelungen gibt. Das heißt, dort, wo es zum Beispiel seit 2 Wochen kaum Neuinfektionen gibt, da können die Restaurants schon wieder jetzt am Wochenende aufmachen. Aber andere Bundesländer, wo sich das Coronavirus stärker verbreitet hat, die werden da langsamer vorgehen. Also Bayern beispielsweise will erst in knapp 2 Wochen langsam starten mit den Biergärten. Und was auch betont wurde, sollten die Neuinfektionen wieder stärker werden, also steigen, dann gibt es eine Notbremse.
Wie sieht diese Notbremse denn genau aus?
Ja, dann können die Lockerungen halt rückgängig gemacht werden. Das soll gelten, wenn in einer Gegend pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen gemeldet werden. Da hat die Kanzlerin gesagt, so eine Rate gibt es zurzeit in nur einem Landkreis. Ja, ich habe da noch mal kurz geguckt, welcher das sein könnte. Ich habe 2 gefunden nach Angaben des RKI. Das wäre Greiz in Thüringen und Traunstein in Südbayern. Also im Moment sind es relativ wenig Orte. Aber auch wenn das passieren würde, gäbe es da eine gewisse Flexibilität. Also sagen wir jetzt mal in einer Gegend, da tritt das Virus dann in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim auf, bricht dort aus und die Zahlen schnellen hoch. Dann wäre es auch möglich, konkret dort vor Ort Maßnahmen zu ergreifen und dann nicht in der gesamten Region. Das Ziel bei all diesen Regelungen ist jetzt die Nachvollziehbarkeit. Also wenn eben eine Infektion auftritt, dass man genau sagen kann, mit wem man Kontakt hatte.
Einen Bereich haben wir noch nicht angesprochen, ganz schnell. Wie sieht es mit dem Sport aus?
Ja, obwohl sehr kontrovers diskutiert wurde, steht jetzt fest, in der ersten und zweiten Bundesliga soll es ab Mitte Mai wieder Spiele geben. Genaues Datum wurde nicht genannt. Da gab es ein Hygienekonzept der deutschen Fußballliga, das wurde angenommen. Aber auch normale Sportvereine sollen wieder öffnen dürfen, aber eben nur mit Angeboten für draußen und mit Abstand.
Open Air. Die Bundesregierung und die Länder haben weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Restaurants werden geöffnet. Mecklenburg-Vorpommern fängt am Samstag wieder an. In Niedersachsen darf man dann bald nur mit Reservierung rein. Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern wollen erstmal nur den Außenbereich öffnen. Ja, jedes Bundesland legt das so selber fest momentan. Aber spätestens bis zum 22. Mai soll dann bundesweit wieder einiges aufhaben an Restaurants und an Cafés. Essen gehen in Social Distancing Zeiten, das ist schon was Besonderes. Das hat die Kanzlerin Angela Merkel heute auch nochmal gesagt.
Zum Beispiel, dass nicht nur 2 Tische voneinander 2 Meter entfernt sein müssen, sondern dass, wenn nicht die Personen von 2 Hausständen am Tisch sitzen, dass dann eben auch dafür gesorgt werden muss, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das wird eine Riesenherausforderung sein, auch für die Bereiche, die jetzt öffnen.
Wie kommt diese Nachricht bei den Köchen, bei den Gastronomen an? Sprechen wir darüber mit Max Strohe. Er führt ein Sterne-Restaurant in Berlin-Kreuzberg, das Toulouse-Lautrec. Max, bei dir geht's rechtzeitig vor dem Pfingstwochenende wieder los. Ab dem 15. Mai dürft ihr die Restaurants wieder öffnen. Wie war das für dich, diese Nachricht heute zu hören?
Na, also ich freue mich tendenziell erstmal natürlich mega, dass es losgeht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aber auch eine mega Verantwortung für die Gastronomie. Ne? Es geht ja gar nicht nur ums Wirtschaften können, sondern auch natürlich darum, dass man Minimalerfolg, den man jetzt irgendwie erreicht hat zur Bekämpfung gegen das Virus, dass man das quasi nicht wieder irgendwie aufs Spiel setzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist, dass die Gastronomie schon irgendwie natürlich ein Business ist, was ganz, ganz großartig, verantwortungsvoll mit Auflagen umgehen kann.
Hast du dir schon überlegt, wie du das umsetzen willst bei dir, bei euch im Restaurant, diese Auflagen?
Erstmal müssen wir alles genau studieren, diese ganzen Auflagen, die jetzt auf uns zukommen. Und wir müssen natürlich ganz verantwortungsvoll damit umgehen. Also ich glaube, dass wir vor allen Dingen wissen wir gar nicht, wie die Nachfrage des Konsumenten oder des Gastes sein wird. Was natürlich zur Folge hat, dass wir ganz spontan auch auf die Nachfrage des Gastes eingehen können müssen. Ne? So, das ist eine ganz, ganz diffizile Frage.
Ja, das wird wahrscheinlich auch so ein anderes Essen gehen sein, als man es jetzt bisher irgendwie kannte, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Es wird auch natürlich atmosphärisch anders sein, wenn nur das halbe Restaurant besetzt ist. Ne? Da muss man sich überlegen, ob man vielleicht schon mit einem Klangteppich arbeitet oder so, der dann eine Restaurantatmosphäre suggeriert. Dann wird es natürlich, gerade bei uns im Restaurant ist es so, dass wir ganz viel mit Empathie arbeiten oder auch eine sehr heimelige Atmosphäre haben. Ich weiß nicht, wie die Gäste uns das abnehmen, wenn man das Lächeln des Kellners nicht mehr sehen kann. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt die Idee, dass wir uns eine lachende und eine weinende Hand quasi auf die Innenfläche unserer Hände zeichnen und das dann immer hochhalten.
Wobei reden darfst du doch noch, oder? Reden geht doch noch.
Ja, reden geht, aber Gestik ist ja halt nicht mehr
klar.
Da.
Ne? Ja,
das ist schon echt, und egal wie durchdesignt man das jetzt macht, ob man das jetzt in unserem Fall mit unserem Tapetenlogo macht oder mit einem Logo des entsprechenden Restaurants oder wie man darauf eingeht. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da Atmosphäre zu transportieren.
Hast du dir denn schon überlegt, was du jetzt auf die Karte drauf nimmst? Also gibt es irgendwie eine große Überraschung oder irgendwie ein Goodie, dass es allen jetzt wieder gut geht?
Ich glaube, was wir machen werden, ist das, was wir schon immer gemacht haben, damit man so ein Stück Normalität wieder zurückbringt und da Dinge, an die sich unsere Gäste oder Stammgäste schon gewöhnt haben, weil internationales Publikum erstmal trotzdem fernbleiben wird. Das heißt, wir arbeiten quasi mit den Stammgästen, die wir hier vor Ort haben, also in Berlin, und versuchen so ein 2-3 Signature-Dishes klar irgendwie auf die Karte zu nehmen, damit die Leute das Gefühl haben, sie kommen wieder nach Hause. Wir müssen auch gucken, was sie an Ware kriegen. Wie ist es mit dem Flugverkehr? Vielleicht, glaube ich, wird die größte Überraschung sein, dass wir mehr mit Dingen arbeiten, die jeder Mensch vielleicht auch so kaufen kann.
Ja, so ein bisschen heimisches Obst, Gemüse und alles, was es da noch so gibt. Gibt ja auch das Entgegenkommen, dass man sagt, die Mehrwertsteuer auf Speisen wird von 19% auf 7% runtergesetzt. Ist das finanziell denn schon jetzt ein Problem bei euch im Restaurant, diese Krise?
Ja klar, also natürlich. Also wir sind jetzt in der 8. oder 7. Woche, in der wir kein Geld verdienen. Also wir vor allen Dingen als ein relativ kleiner Betrieb Unterstützung erfahren. Größere Betriebe wie die von Tim Melzer zum Beispiel haben da eher das Nachsehen. Und eine Mehrwertsteuersenkung ist, glaube ich, das ist etwas, was sowieso eigentlich tendenziell passieren sollte. Das jetzt zu befristen macht für meinen Augen keinen Sinn, weil wir jetzt Kredite aufnehmen zu unheimlich geringen Konditionen. Aber solange wir keinen Umsatz machen, macht auch die Einsparung der Steuer nichts aus. Ne?
Sag nochmal abschließend, Max, auf was freust du dich am allermeisten, wenn ihr jetzt wieder öffnen dürft?
Ich freue mich am allermeisten darauf, für mein Team in der Küche und für mich oder für uns alle in Funken Normalität zurückkommt. Darauf freue ich mich am allermeisten, dass wir glückliche Gäste verabschieden können und hoffnungsvolle oder neugierige Gesichter empfangen können. Das ist ja ein Teil unserer Normalität. Und dass wir wieder kreativ sein können in der Küche, ich glaube, das ist für mich das Allerschönste.
Das Comeback in der Gastro steht an. Restaurants, Cafés, Bars werden bald wieder geöffnet unter strengen Hygienevorschriften. Max Strohe, Koch und Inhaber vom Toulouse-Lautrec-Speiselokal in Berlin-Kreuzberg, haben wir da gerade gehört, wird sich mit seinem Team ein lachendes und ein weinendes Gesicht auf die Handinnenflächen malen, um zumindest ein bisschen Empathie zu verbreiten in Corona-Zeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reisebeschränkungen schaden bei einer Pandemie mehr, als dass sie nutzen. Das sagt so die Weltgesundheitsorganisation. Jetzt ist aber auch so, die WHO macht keine Gesetze und deswegen sagen viele Länder, wir bleiben bei den Grenzschließungen und Grenzkontrollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat diese Woche auch nochmal gesagt, bis zum 15. Mai werden die Grenzkontrollen bei uns verlängert. Und das ist natürlich schwer auszuhalten für zum Beispiel Paare, die eine Fernbeziehung über eine Grenze pflegen. Bei Vera ist das momentan so, sie in Konstanz, Deutschland, mag ihr Freund auf der anderen Seite der Grenze in der Schweiz. Rüber darf nur, wer eine Arbeitserlaubnis hat oder wer verheiratet ist. Hallo Vera.
Hallo.
Als erstes sollten wir mal klären, wir beide sind Kollegen. Was ich mich aber gefragt habe, wie oft hast du gedacht, ich fahre jetzt mal rüber und sag einfach, ich muss arbeiten in der Schweiz?
Ich habe tatsächlich mal nachgefragt, ob es für Journalisten Ausnahmen gibt. Aber gibt's nicht. Also da müsste ich das irgendwie super kompliziert anmelden. Und ja, ich war mehrmals an der Grenze und habe mich immer wieder erkundigt, was da jetzt gerade der Stand der Dinge ist. Aber leider wurde ich immer zurückgeschickt.
Du hältst dich also sehr brav da dran oder ihr haltet euch da dran. Wie geht's euch in der Situation?
Puh, ja, schwierig. Also klar, wir telefonieren gerade ganz viel und irgendwie kriegt man das schon hin. Was mich so besonders stört, es gibt immer wieder so ein Datum, auf das man irgendwie wartet und dann wird es wieder verlängert. Und letztens haben wir uns mal, also das war ein Punkt, den ich echt schwierig finde. Und dann haben wir uns letztens mal gestritten und das ist natürlich am Telefon noch unschöner, als wenn man sich in echt streitet und danach irgendwie in den Arm nehmen kann.
Ja, total. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, den anderen einfach nicht bei sich zu haben oder nicht zu spüren. Aber fährst du denn manchmal an die Grenze auch und verabredet ihr euch dann dort in Konstanz? Das ist ja diese absurde Situation, dass man sich durch einen Grenzzaun sehen kann.
Ja, genau. Ich sehe das bei ganz vielen anderen. Wir haben das nicht gemacht, weil mein Freund, der wohnt einfach ungefähr 3 Stunden mit dem Zug entfernt. Der würde jetzt nicht mit dem Zug hier angereist kommen, um mir mal eben so aus 2 Meter Entfernung über den Zaun zuzuwinken. Nee, so weit ist es dann doch nicht. Aber ich sehe es bei total vielen anderen Leuten, die hier an der Grenze stehen. Das sind ja nicht nur Paare, ne? Das sind auch irgendwie Freunde oder Familien, die halt sich nicht sehen dürfen.
Aber du sagst, jetzt bei dem Streit hat das natürlich belastet, dass ihr euch nicht gesehen habt. Merkst du sonst auch, nimmt irgendwas ab? Also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt so lange nicht sehen kann, physisch?
Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das wird sich erst zeigen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich glaube, das wird am Anfang schon ein bisschen komisch sein, wenn wir uns dann halt mal wieder richtig in echt treffen
dürfen. Man sich
dürfen.
So annähern und weil man sich so lange nicht irgendwie hatte.
Genau, das ist jetzt wirklich lange. Also bei uns sind es jetzt fast 2 Monate, dass wir uns nicht gesehen haben. Und wir wissen ja immer noch nicht, wann es wieder soweit sein wird.
Und was macht das mit euch? Also diese Ungewissheit, dass es jetzt heißt, okay, erstmal bis zum 15. Mai diese Grenzkontrollen, aber darüber hinaus ist noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht?
Was macht das mit uns? Also letztens hat es mich mal total fertig gemacht, weil ich mich die ganze Zeit versucht habe zu informieren. Und da kamen auch so unterschiedliche, widersprüchliche Infos. Also es gibt so eine Seite von der Bundespolizei, wo man da Infos findet und der Südkorea hat darüber berichtet und dann war ich auch noch an der Grenze und habe mit Polizisten dort gesprochen. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, um herauszufinden, ob es nicht jetzt doch irgendwie eine Möglichkeit gibt und am Ende hieß es einfach nur, nein, es gibt keine Möglichkeit. Mich hat das ein bisschen fertig gemacht. Das war schrecklich. Ansonsten, ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, okay, ja, wir müssen warten.
Das ist die Situation leider. Jetzt lebst du dort in Konstanz, dieser Grenzregion. Merkst du denn noch an anderer Stelle, dass die Grenze da dicht ist? Was verändert sich da?
Ja, also man merkt es definitiv hier in der Innenstadt, weil die ist normalerweise richtig voll und es sind auch super viele Schweizer unterwegs. Also man hört hier immer sehr viel Schweizerdeutsch, weil viele aus der Schweiz zum Einkaufen nach Konstanz kommen. Und ich habe auch ein paar Freunde, die haben hier Läden in der Stadt und die merken das ganz deutlich, dass es weniger Kunden gibt. Man sieht es eben, wenn man spazieren geht, dann an der Grenze, dass da sehr viele Leute stehen, immer so mit 2 Meter Abstand hinter den beiden Zäunen, um sich irgendwie doch noch zu unterhalten. Oder manche haben dann Wege gefunden, miteinander zu spielen. Also ja, man merkt das auch, wenn man mit Leuten spricht und jeder hat irgendeine Geschichte. Ach ja, irgendwie meine Freunde, die habe ich jetzt auch lange nicht gesehen. Oder ach ja, mein Vater ist letztens irgendwie 80 geworden, den konnte ich nicht besuchen. Und ständig hört man solche Geschichten. Mhm. Das ist schon präsent.
Und sag mal, Vera, wächst nicht so diese Vorfreude immens, dass man die ganze Zeit mit dem Partner diskutiert und das werden wir noch machen und als erstes das und wir gehen dann da und dahin essen und wandern in der Schweiz. Also nimmt man sich nicht so einen ganzen Berg an Dingen vor, die man dann erledigen will, wenn es wieder auf ist?
Ja, aber ehrlich gesagt kann ich so eine Vorfreude besser feiern, wenn ich genau weiß, auf welchen Zeitpunkt ich hinarbeite. Weil gerade ist es immer so, ja, vielleicht der 15. Mai und dann vielleicht doch wieder nicht. Und deswegen also traue ich mich gerade noch gar nicht so richtig, mich vorzufreuen, weil irgendwie ist es alles so ungewiss.
Vera in Deutschland, Konstanz und Marc in der Schweiz, das ist die Situation erstmal bei euch. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Vera.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihren Freund nicht sehen, weil die Grenze wegen Corona geschlossen ist. Ja, so ist gerade die Situation für Vera, die wir gehört haben. Sie lebt in Konstanz und ihr Freund Marc in der Schweiz. Jetzt hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ja auch nochmal die Grenzkontrollen bis zum 15. Mai verlängert. Das dauert also alles noch da weiter an. Grenzkontrollen findet der Europarechtler Daniel Thüm von der Universität Konstanz problematisch. Er sagt, wenn wir innerstaatlich lockerer werden, dann müssen wir auch die Grenzen zu den Nachbarn schrittweise öffnen. Ich habe darüber heute mit ihm gesprochen und ich wollte erstmal wissen, warum er findet, dass sich international was ändern muss, wenn im eigenen Land gelockert wird.
Vereinfacht gesagt, weil wir in Europa ein Diskriminierungsverbot haben. Man muss innerstaatliche und grenzüberschreitende Sachverhalte ähnlich behandeln. Und Unterschiede darf man nur machen, wenn man hierfür einen guten Grund hat. Im März war das der Fall. Damals war die Situation sehr unübersichtlich und es kamen viele Menschen mit Infektionen aus Nachbarländern, aus Österreich, aus Italien, aus der Schweiz. Damals war es richtig, die Grenzen zuzumachen. Wenn aber jetzt die Situation in den anderen Ländern ähnlich ist wie in Deutschland, und das ist in der Schweiz und in Österreich der Fall, dann muss man das Diskriminierungsverbot beachten, dann muss man auch die Grenzen langsam wieder aufmachen.
Wenn Sie so argumentieren, dann müsste es allerdings einen Wert geben, der einheitlich ist. Und wenn der nicht überschritten wird bei dieser Infektion, dann dürfte man wieder austauschen. Den gibt es aber nicht.
Ganz so mathematisch darf man das nicht sehen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verlangt hier schon auch eine etwas kompliziertere Betrachtung, zumal man ja auch in Deutschland keine einheitlichen Werte hat. Man braucht wahrscheinlich nur ähnliche Werte und auch dann kann man natürlich noch Schutzmaßnahmen ergreifen. Aktuell sind die Grenzen aber ganz zu, während wir innerstaatlich wieder sehr viel erlauben. Bald werden auch die Gaststätten in Deutschland wieder aufmachen. Und wenn man dann Menschen nicht erlaubt, die Grenze zu überschreiten, dann ist das für die Europäische Union und auch für deren Recht ein Problem.
Sie sehen es also nicht problematisch, dass man Infektionsketten dann, wenn man die Ländergrenzen wieder einheitlich aufmacht, schwieriger nachvollziehen kann. Weil, ich meine, jedes Land testet ja nicht gleich. Also es gibt ja zum Beispiel Länder, die testen weniger und die verfolgen die Infektionsketten nicht so nach.
Da haben Sie ganz sicherlich recht, aber die Möglichkeit der Nachverfolgung gibt es natürlich ganz genauso wie innerstaatlich auch. Und das ist ja gerade der Sinn der europäischen Verträge, dass man eine Gemeinschaft auch schafft. Und wir haben nun mal das Diskriminierungsverbot in den Verträgen niedergelegt. Und wenn man das so fundamental nicht mehr beachtet, wie das gegenwärtig der Fall ist, dann legt man schon die Axt an etwas sehr Grundlegendes.
Glauben Sie denn, dass dagegen jetzt geklagt werden kann, gegen diese Freiheitsberaubung?
Theoretisch ist das möglich. Jede Person, die die Grenze überschreiten will und dafür einen guten Grund hat, die kann klagen vor jedem Verwaltungsgericht. In der Praxis dauert das natürlich sehr lange und ich hoffe auch, dass die Politik das Problem gelöst hat, bevor dann die Gerichte entschieden hätten. Und in der Tat gibt es ja auch durchaus intensive Debatten. Speziell in Süddeutschland haben die grenznahen Bürgermeister unabhängig von der Parteizugehörigkeit ein klares Signal gesendet, dass sie möchten, dass die Grenzen wieder aufgemacht werden.
Das heißt, was erwarten Sie konkret von zum Beispiel Bundesinnenminister, der gesagt hat, bis 15. Mai verlängern wir diese Grenzkontrollen?
Mein Problem ist gar nicht die Grenzkontrolle, dass ein Polizist an der Grenze steht und schaut, ob jemand Symptome etwa hat. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Menschen nicht mehr über die Grenze gelassen werden. Und das müssen wir wieder erreichen, dass die Freizügigkeit, die in den europäischen Verträgen so grundlegend niedergelegt ist, dass die wieder beachtet wird, dass eben die Menschen die Erlaubnis haben, jedenfalls, wenn sie gute Gründe haben, Menschen im Nachbarland zu besuchen.
Das heißt, man würde dadurch mehr gewinnen als verlieren in dieser Corona-Pandemie?
Man würde auf jeden Fall ein Stück Europa zurückgewinnen, weil man muss schon auch aufpassen, dass man hier jetzt nicht ganz Grundlegendes kaputt macht. Nehmen Sie Konstanz, wo ich herkomme. Man ist dort durchaus stolz, dass man in einem Bodenseeraum lebt, der zu verschiedenen Ländern gehört. Und dieses auch Gemeinschaftsgefühl über Grenzen hinweg, was wir über Jahrzehnte sorgsam gebaut haben, das wird gerade beschädigt. Und da müssen wir auch jenseits des Rechts aufpassen, dass wir das nicht kaputt machen.
Unsere Freiheit ist eingeschränkt, auch weil die Grenzen in der Corona-Krise zu sind oder kontrolliert werden. Das geht gegen bestehendes Recht in der EU. Das sagt der Europarechtler Daniel Thüm von der Universität Konstanz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das habt ihr mitbekommen. Ein Kamerateam des ZDFs der Heute-Show wurde nach einem Dreh am 1. Mai in Berlin heftig angegriffen. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus und dort behandelt werden. Das war ein besonders heftiger Fall, aber solche Angriffe gegen Journalistinnen, gegen Journalisten sind keine Seltenheit. Heute wurde eine neue Studie der Universität Bielefeld veröffentlicht, die zeigt, viele Journalisten haben schon körperliche, verbale Gewalt erlebt oder auch Hass. Die Tendenz ist steigend. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat sich diese und andere Untersuchungen zu diesem Thema mal angeschaut für uns und blickt auch nochmal auf das zurück, was bei dem Angriff in Berlin passiert ist.
Der Dreh war gerade fertig bei der Demo in Berlin. Der Satiriker Abdel Karim und sein Kamerateam der Heute-Show waren schon in Feierabendstimmung, erzählt er im ZDF.
Und dann habe ich nach rechts geschaut. Und hab gesehen, wie mindestens 15 bis zu 20 Leute auf uns zugerannt sind. Und das war, kann man schon fast sagen, wie ein Zombie-Film, wo aber die Zombies rennen können, schnell sind.
Als ihm klar wird, dass die Gruppe es auf sie abgesehen hat, rennt Abdel Karim instinktiv weg, erzählt er, um die Polizei zu holen.
Und da wurde auch mit Tritten auf dem Boden liegende ins Gesicht geschlagen. Also das ist schon wirklich, das war krass.
6 Teammitglieder werden verletzt und im Krankenhaus behandelt. Das war keine normale Schlägerei, sagt Abdel Karim, die sich langsam aufbaut und irgendwann in Gewalt endet, sondern ein Angriff ohne Vorwarnung.
Es war eigentlich ein Einschlagen auf eine völlig wehrlose Gruppe, von der null Gefahr ausging. Das war also wirklich für mich, also viel feiger kann ein Angriff gar nicht sein.
Wer die Täter sind und welches Motiv sie hatten, ist nach wie vor unklar.
Also man muss sagen, dass der Angriff auf das ZDF-Team beispiellos ist. So etwas hat es vorher noch nicht gegeben.
Sagt Lutz Kinkel im Deutschlandfunk. Er ist der Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Die Non-Profit-Organisation hat vor kurzem eine Untersuchung zu Angriffen gegen die Presse veröffentlicht. In den vergangenen 5 Jahren gab es demnach 119 Angriffe auf Journalisten. Die meisten, 77%, sind dem rechten Lager zugeordnet.
Wer dieses Narrativ verinnerlicht und Journalisten grundsätzlich als seinen Feind betrachtet, bei dem ist natürlich auch die Schwelle zur Gewalt gemindert. So kommt es zustande, dass also immer wieder bei rechtsextremen oder auch rechtspopulistischen Demonstrationen es zu Ausschreitungen gegen Journalisten kommt.
Beispiele von Angriffen durch rechte, aber auch linke Gewalttäter gibt es leider viele. Der damalige Taz-Reporter Martin Kaul wurde 2017 bei den G20-Krawallen in Hamburg attackiert.
Aber ich war gerade am Film, was da im Schanzenviertel vor sich ging, brennende Barrikaden. Ein paar Jungs versuchten, einen Bankautomaten aufzubrechen. Das sah einer und gab mir auf die Mütze.
Oder, anderer Fall, ein Fotojournalist, der anonym bleiben möchte und in Deutschlandfunk Kultur von einer Recherche zu Rechtsextremen in Thüringen erzählt hat. Als der Fotograf und sein Kollege entdeckt werden, werden sie in einer Verfolgungsjagd mit dem Auto schließlich von 2 Männern gestoppt.
Und just in dem Moment wurde uns die Heckscheibe schon eingeschlagen, das Fahrerseitenfenster wurde eingeschlagen und sofort Pfefferspray in unser Auto gesprüht.
Kurz darauf wird der Fotograf mit einem Messer angegriffen und verwundet, kann aber zum Glück das Gröbste abwehren.
Mein Name ist Andreas Zick und ich bin Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Wir haben die Studie hier durchgeführt.
Andreas Zick und seine Kollegen haben 322 Journalistinnen und Journalisten befragt, nach ihren Erfahrungen mit allen möglichen Formen von Angriffen. Körperliche Gewalt, aber auch Hasskommentare im Netz, Beleidigungen oder Morddrohungen.
Wir haben festgestellt, 60% haben mindestens einen Angriff in den letzten 12 Monaten erlebt.
Ein deutlicher Anstieg zu den Zahlen aus einer früheren Studie. Auch hier kommt der Großteil der Angriffe aus dem rechten Spektrum. Und dazu passen auch die Themen, die aus Sicht der Journalisten zu den Angriffen gegen sie führen.
Der Großteil bekommt solche Hassangriffe, wenn er oder sie berichtet über das Thema Migration. An zweiter Stelle kommt dann die AfD. Man berichtet über die AfD und erhält Hassbotschaften. An dritter Stelle kommt das Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, Flucht.
16% der befragten Journalisten sagen sogar, aus Sorge vor Angriffen würde ich über bestimmte Themen lieber nicht mehr berichten. Die Journalistinnen und Journalisten sagen in der Studie aber auch, was sie fordern, um ihre Situation zu verbessern. Sie wünschen sich Bildungsangebote, um zu lernen, wie sie mit Hassangriffen umgehen können. Sie brauchen Unterstützung durch ihre Redaktionen und sie fordern, dass die Täter hinter den Angriffen auch tatsächlich verfolgt und bestraft werden.
Denn genau die Verfolgung, Analyse und Aufarbeitung der Fälle, das ist wichtig. Wir haben erlebt, wenn Hate Speech verfolgt wurde, das heißt, wenn dann ermittelt wird, man geht zu den Personen, dann macht das auch die Runde im Netz und dann reduziert sich das.
Bislang kommen viele Verbreiter von Hassbotschaften und Drohungen aber noch ungestraft davon. Und auch die vermummten Schläger aus Berlin, die das ZDF-Team angegriffen haben, sind noch nicht gefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wurde heute ziemlich viel beschlossen und weitreichende Lockerungen festgelegt für unseren Alltag bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Angela Merkel.
Wir haben dann eine Vielzahl von anderen Bereichen noch behandelt, unter anderem das Thema Bundesliga, die ab der 2. Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf.
Bundesliga also, 2. Mai-Hälfte mit Geisterspielen. Sprechen wir darüber mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Grüß dich, Maxi.
Hi.
Mit welcher Begründung lässt man denn bitte schön Profifußballer wieder spielen, aber Kinder auf dem Schulhof nur mit Mundschutz?
Ja, das ist vor allen Dingen dem DFL-Konzept zu verdanken. Die DFL, also die Deutsche Fußballliga, die Vereinigung der 36 Profi-Clubs in Deutschland, die hat auf 50 Seiten ziemlich detailliert festgelegt, welche Vorgaben die Vereine erfüllen müssen, wenn sie Geisterspieler ausüben, wenn die Mannschaft überhaupt erstmal ins Training kommt, vor allem dann ins Mannschaftstraining. Und da steht halt sehr detailliert drin, wo zum Beispiel die Leute im Stadion zu sitzen und zu stehen haben, welche Hygienevorschriften die Teams einhalten müssen. Und das hat die Politik dann überzeugt. auch wenn das Konzept dann halt eine Lücke hat, die auch so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen ja schon aufgetreten ist, wenn halt Spieler positiv getestet werden, was ist dann? Mhm. Da hat die Liga gesagt, das sind Kontaktpersonen der zweiten Klasse, also es muss dann nicht die ganze Mannschaft eigentlich in Quarantäne. Wenn man sich aber so vorstellt, ich meine, du und ich, wenn wir Sport machen, da atmen wir viel aus und atmen viel ein. Klar. Und Fußballer kommen sich dann auf dem Platz natürlich auch nahe.
Zweikampf,
Diskussion. Ja. Und das ist sozusagen die Lücke, wenn da irgendwann mal ein Gesundheitsamt sagt, nee, liebe Freunde, wenn ihr am Tag trainiert habt oder gespielt habt, dann geht die ganze Mannschaft in Quarantäne.
Aber Stand jetzt ist es noch nicht so wie zum Beispiel in Taiwan, hast du einen positiven Fall, wird die ganze Liga runtergefahren. Nee.
Das kommt halt wirklich drauf. Also das ist die spannende Frage. Daran hängt das jetzt ab, ob die Bundesliga wirklich es komplett durchziehen kann, bis zum 30.06. ihre Spiele durchzuziehen oder nicht. Kommen weitere Tests, die positiv sind oder auch nicht. Wenn es gut läuft, bleibt das so. Die Wahrscheinlichkeit, wir haben es gesehen, es kommen dann doch irgendwie immer positive Tests. Und wenn dann ein Gesundheitsamt sagt, nein, ihr müsst ganz in Quarantäne.
Ist fertig.
Dann ist halt wirklich schwer zu sehen, wie man es bis zum 30.06. durchkriegt.
30.06. sagst du jetzt schon, der Endtermin scheint schon zu stehen. Wie läuft das generell ab? Haben wir dann englische Wochen? Kriegen die das alles noch durch dann?
Also es würde theoretisch noch gehen. Es ist jetzt die Frage, morgen treffen sich die Vereine in der Videokonferenz und besprechen nochmal, wann sie es durchführen wollten. Dann entscheidet das DFL-Präsidium. Und die Tendenz ist tatsächlich so früh wie möglich anzufangen, eben um vielleicht dann tatsächlich nicht so viele englische Wochen zu haben, sondern wenn man jetzt zum Beispiel am 15., 16., 17. das Wochenende, also in 10 Tagen schon, anfängt zu spielen, dann käme man, ich glaube, mit einer englischen Woche sogar ganz gut durch. Wenn man halt später anfängt, dann müsste man das ein bisschen gedrungener machen, aber die Entscheidung fällt dann morgen wahrscheinlich.
Englische Woche heißt also Spiele auch unter der Woche, nicht nur am Wochenende. Es geht hier nicht nur um Unterhaltung sicherlich bei der Bundesliga, sondern auch um den großen wirtschaftlichen Schaden. Ist die Bedeutung des Profifußballs für die Arbeitswelt denn wirklich so groß?
Das ist immer so eine Sache, wie man das dann vergleicht. Also es hängen 56.000 Jobs indirekt oder direkt da dran ab. Also es sind um die 21.000, die direkt bei den Vereinen oder den Tochtergesellschaften angestellt sind und dann halt nochmal 35.000, die indirekt dann sozusagen Stadion, Catering, Ordnungsdienst, so all die Dinge. Wo aber viele dann natürlich auch sozusagen 400-Euro-Jobber oder Teilzeitbeschäftigte sind, so das sind dann keine Vollzeitstellen mehr. Also so groß ist die Bedeutung dann, sagen wir mal, dass zum Beispiel, wenn wir über die Automobilbranche zum Beispiel nachdenken, da sind es ja Millionen, die davon abhängen. So groß in der Dimension ist es jetzt nicht. Aber es hängen natürlich Existenzen da dran. Und es sind halt nicht nur die Existenzen von den Spielern, die wir vielleicht sehen mit den Millionengehältern, sondern es sind ganz normale Minijobber zum Teil. Es
sind sicherlich auch Existenzen von kleineren Vereinen im Breitensport, die jetzt bedroht sind. Was gab es da jetzt für eine Lockerung, für eine Perspektive?
Auch da gibt es genau Lockerungen. Es hängt dann, und daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, das kommt wirklich auf das Bundesland an. Also NRW ist jetzt mit Armin Laschet vorweg ziemlich forsch wieder vorne weggegangen. Was generell möglich sein soll, ist Sport an der freien Luft mit 1,50 Meter, 2 Meter Abstand. Es dürfen keine Umkleidekabinen vor Ort benutzt werden und vor allen Dingen halt Individualsportarten. Also Golf ist wahrscheinlicher als Fußball, jetzt mal ganz platt gesagt. Mhm. Oder Tennis ist auch schon in 3 Bundesländern erlaubt. In NRW sollen jetzt aber zum Beispiel ab Montag auch schon die Fitnessstudios öffnen und ab dem 20. Mai auch schon die Freibäder mit den richtigen Konzepten. Das muss man dann halt auch tatsächlich je nach Anlage, muss dann die Anlage darauf begutachtet werden und vorbereitet werden, können wir es hier machen oder nicht. Da müssen wir uns aber wirklich dran gewöhnen, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. In Schleswig-Holstein dürfen die Amateurvereine zum Beispiel jetzt trainieren, aber mit 1,50, 2 Meter Abstand, also nur Flankenschlag. Ja,
die Karte können wir nicht leisten, hier überall jedes Bundesland irgendwie zu sagen.
Da muss jeder selber gucken, tatsächlich.
Lange Flanken geht zumindest schon mal dort. Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion über die Lockerung im Sport. Lieben Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.